es nicht vergessen, will ich vorweg nochmal sagen, ich hörte es raunen, die Sorge nach diesen Schreckenserfahrungen, die Sie abends mit mir machen, dass das bei Ankündigung von morgen wird es kürzer, immer länger wird, haben Sie natürlich zu Recht befürchtet. Am Samstag wäre das extra auf 10 Uhr vormittags gelegt worden, damit es bis 10 Uhr abends durchgehen könnte. Nein, das ist nicht beabsichtigt. Ich meine, ich kann dafür nichts garantieren, wie Sie wissen. Aber geplant ist, dass wir spätestens um 12 Uhr Schluss haben, sodass das Essen aufs Tisch kommt und auch die Kehrwoche zu ihrem Ziel, dass nicht irgendwie noch Krieg ausbricht in Heiterbach, weil die Welt in Unordnung ist. Das sollten Sie also wissen. Also auch am Sabbat machen wir 10 bis 12. Ist das so? Ja. Okay, das ist jetzt übermorgen. Die Frage, die man sich ja beim Bibellesen stellt und insbesondere beim Korintherbrief, das 11. und 10. und 11. Kapitel liest, muss man sich eigentlich um das Verständnis von Problemen kümmern, die man nicht hat? Da sagt man, wir haben ja eh schon genug Probleme, das muss ich ja nicht noch daran haben, die man nicht hat. Denn wenn man das oberflächlich liest, das, was wir heute behandeln, muss man sagen, also das ist ja sowas wie weit weg von unserer Welt. Da mit diesen Problemen habe ich nichts zu tun. Also zum Beispiel Götzenopferfleisch zu essen bei Feten in irgendwelchen Tempeln, die dem Apollos oder der Aphrodite oder dem Asklepion oder sonst welchen heidnischen Göttern geweiht sind. Na, ich vermute, keiner von uns kommt in die Versuchung, zu sowas eingeladen zu werden. Selbst wenn sie einen Urlaub in Indonesien verbringen oder sonst was. Und das Zweite ist dann im nächsten Kapitel, heißt es ja, was setzt man auf? Gut, ein Freund von mir sagte, Frauen sind deshalb genial, weil sie die Möglichkeit haben, alle Probleme der Welt auf eine einzige Frage zu reduzieren. Was ziehe ich an? Und aber genau darum geht's. Gottesdienst mit Hut oder ohne, sozusagen, ja, das ist doch kein Problem. Haben wir alles gelöst. Gibt's, glaube ich, nirgendwo einen Konflikt. Nicht so richtig. Aber wir werden sehen, dass die nächste Frage ist noch, ist es so einfach oder gibt es doch vergleichbare Probleme, die uns näher sind, als uns das lieb sein kann? Also wir lesen heute das Kapitel 10 und das Kapitel 11. Ich will vorweg nochmal die Geschichte mit diesen Kultmahlzeiten, Götzenopferfleisch erklären, die Paulus ja im 8. Kapitel angefangen hat zu besprechen und die er im 10. Kapitel jetzt beendet. Und deshalb muss man den Vorspann nochmal eben sich vergegenwärtigen. Meistens haben es mitgekriegt. Man muss es mal frisch machen. Das war nicht so, sagen wir mal, so abseitig, wie uns das vorkommt. Wir sagen, boah, geht man da hin, geht man nicht hin, muss halt jeder entscheiden. Es war für die führende Etage, also für die, sag ich mal, die Leute in Führungspositionen und Geschäftsleute, und von denen waren auch viele in der Gemeinde in Korinth. Und Korinth war ja eine boomende Geschäftsstadt, eine Hafenstadt. Da gab's jede Menge Handel, waren ja auch reich. Also da gab's wenig Landwirte, aber es gab sehr viele Händler und wer weiß was alles. Und dann die ganzen Kulturbetriebe, die hatten da mit den isthmischen Spielen und also es war auch viel, sag mal, wir würden sagen, Führungskräfte da, also Selbstständige, aber auch Angestellte, gut verdienende obere Gesellschaftsschicht. Und für die war das in der Tat ein Problem, denn man wurde eingeladen. Und diese Mahlzeiten wurden aus persönlichen Anlässen, also ein Kind war geboren oder jemand in der Verwandtschaft war gesund geworden, man verdankte das dem Asklepion, dem heilenden Gott, ne, dem der Schlange, den die Ärzte ja bis heute häufig in ihren Zeichen haben. Und dann mieteten die Wohlhabenden den Speiseraum in den Speiserestaurants, die es bei vielen dieser Tempel in Korinth gab, und luden ihre Kollegen und Bekannten und Verwandten dazu ein. So passierte das denn für Christen, die zu der oberen Schicht gehörten, dass sie dauernd solche Einladungen bekamen. Und das abzusagen, das war eine ganz heikle Geschichte. Nicht nur aus Höflichkeit, sondern eben, man gehörte dazu und das waren Geschäftsbeziehungen. Und wenn man die Leute vor den Kopf stieß, indem man da nicht mitmachte, das konnte wirklich an die Existenz gehen. Nun war das völlig klar, der Paulus hatte, als er angefangen hatte, das Evangelium zu verkündigen und Menschen zum Glauben, weil es fing ja in der jüdischen Synagoge an. Die ersten, die zum Glauben kamen, waren ja Juden in Korinth, aber dann gab es da Spaltung und dann außer den Juden waren zunächst immer die sogenannten Gottesfürchtigen dabei. Die gab es fast im Umkreis jeder Synagoge. Das waren nicht Juden, die durch den jüdischen Glauben angezogen waren. Unter dem Ausdruck Gottesfürchtige kommen die immer in der Apostelgeschichte vor. Die fanden das mit dem strengen ein Gott und dann keine Bilder und sowas, das fanden die schon sehr überzeugend. Und deshalb gingen die in die Synagoge am Schabbat, hörten zu und waren Sympathisanten der jüdischen Gemeinde, obwohl sie keine wirklichen Juden waren. Und diese Zielgruppe, aus der hörten sehr viele das Evangelium durch Paulus und bekehrten sich zu Jesus. Als die Spaltung gab, den Konflikt dann gab, dass Juden sagten, Jesus, der Messias, das ist Gotteslästerung, raus hier. Und die anderen sagten, nein, wir wollen, er ist die Erfüllung der Verheißung Israels. So, dann spalteten sie sich, dann mussten die irgendwo in den Häusern Unterkunft finden, die Gemeindearbeit ging weiter und es breitete sich jetzt stärker unter dem, was wir Heidenchristen nennen, also Christen, die nicht aus dem Judentum kamen, sondern aus den heidnischen Religionen oder nix waren oder sowas. Und je mehr aus diesem Kreis kam, bei den Juden war das ja völlig klar, überhaupt kein Kompromiss in Sachen Götzentempel, Göttertempel, das war für Juden völlig klar, das erste Gebot, da geht man nicht hin und da feiert man nicht mit, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber bei den anderen war das total anders. Paulus war auch Jude und im Evangelium gilt das auch. Und in der Evangelisationsarbeit war das am Anfang völlig klar, dass Paulus gesagt, Bekehrung von den Götzen zum lebendigen Gott. Das ist Christwerden bis heute. Als er dann nach anderthalb Jahren abreiste, muss es Entwicklungen gegeben haben, dass das in der Gemeinde plötzlich, entweder wurde der Druck erhöht oder die Situation wurde schwieriger und jedenfalls mehr und mehr von den Leuten aus der Oberschicht sagten, also kann man das wirklich so streng sehen und so, das können wir uns auch nicht leisten. Wir haben auch eine Familie, die müssen wir ernähren. Man muss doch, kann auch nicht sich ausschließen aus so einer Gesellschaft und so. Sie wissen das, ja? Wie das sein kann. Es hängt ja schon einiges da. Man will ja schließlich auch im Frieden mit den Nachbarn leben. Also wenn Sie an Ihre Ortschaften hier denken, ist das ja durchaus überschaubar. Die Städte damals, auch wenn sie große Städte waren, waren eben, sagen wir mal, wenn Korinth damals so die Größe von Nagold hatte, ja? Nicht, das waren für die damalige Zeit große Städte. Also man kannte sich und die Beziehungen waren eng und deshalb war das schwierig. Und jetzt war die Frage, als sie sich genötigt fühlen, da machen wir mit, da kam natürlich auch unwillkürlich die Rechtfertigung. Die wollten natürlich Christen bleiben. Die wollten natürlich jetzt auch ein Argument finden, warum, wie kann ich das vielleicht trotzdem? Und das lag ja nah. Die sagten, erstens, es gibt ja gar keine Götter. Wir glauben an den einen Gott, der hat sich in Jesus offenbart. Alles andere ist ja so, wieso? Ist doch ganz egal. Können wir doch hingehen? Gibt's doch gar nicht. Ja, ja, sagte er, das war eine klare Erkenntnis. Und da waren sie auch ganz stark und sagten, also seid doch nicht so eng. Es gibt doch gar keine anderen Götter. Also, das ist doch Firlefanz, was hier vorhanden ist. Lasst uns da mitessen, wir packen uns für nichts. So. Das war das Problem. Diese Zwänge und dieser Rückfall. Und jetzt war die Frage, ja, wie kann man das beurteilen? Es gab ja immer in der Christenheit so Fragen, die kann man so und so sehen. Also das war schon traditionell auch in Erweckungsbewegungen so. Soll ein Christ rauchen? Soll er trinken? Soll er jeder tanzen? Oder weiß was? Das war in früheren Zeiten ziemlich kräftig. In Württemberg, da trinkt man gerne ein Viertel, aber wehe, man raucht. Im Siegerland, wehe bei den Christen, wehe, da trinkt irgendjemand Alkohol, Wein oder so. Aber die rauchen bis in die Gebetsstunde hinein ihre Zigarren. Heute wird das ja auch wieder, also du kannst es in Deutschland diese Sachen ja auch regionalisieren. Das sind aber Dinge, die kannst du so und so entscheiden. Adiaphora nennt man das in der Theologie. Sachen, die so oder so zu entscheiden. Es ist nicht Sünde. Jeder muss da irgendwie gucken, wie das geht. Und es gab in der Auslegung der Bibel dieser Kapitel immer so die Tendenz zu sagen, ja, ob man nun daran mitmachte bei diesen Mahlzeiten und bei diesem Götzenopferfleisch essen, das war jetzt eine Gewissensentscheidung. Und das hört sich auch so an. Paulus in seiner Kritik am Anfang sagt ja nicht, das macht man nicht. Das brauchte er gar nicht zu sagen, denn das wussten die in Korinth sowieso. Das hatte der von Anfang an so gepredigt. Erstes Gebot, keine anderen Götter haben neben mir. So. Hier geht es ihm ja nicht am Anfang, Kapitel 8, was wir besprochen haben, darum zu sagen, das ist jetzt das erste Gebot und deshalb ist das Mist, was ihr macht und falsch. Sondern er argumentiert, um sie zu überzeugen, wie kann er sie gewinnen. Er sagt, was heißt das denn? Ein Gott und ein Herr Jesus Christus. Und wenn man ihm folgt, kann man dann wirklich nur nach seinem eigenen Recht fragen? Und dann nimmt er sich selbst in Kapitel 9 als Beispiel und sagt, dass er als Apostel viel Recht hat, sich finanzieren zu lassen und, dass er auf dieses Recht aber verzichtet, um Menschen zu gewinnen. Das heißt, Freiheit ist nicht, dass ich ein Recht habe und dass ich das durchsetze und möglicherweise noch Menschen, die da wackelig sind, jetzt ins Verderben stürze, weil die sagen, ja, wenn die das machen, kann ich das auch. Und es ging tatsächlich ums erste Gebot. So, und jetzt in Kapitel 10, da redet er Klartext. Wir lesen das ganze Kapitel zunächst und dann besprechen wir es. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Er spricht von den Vätern Israels. Ne? Die Wolke und das Meer, ja, das war der Auszug aus Ägypten, die Feuersäule und die Wolkensäule, die tags vorwegging, und das Meer, das Schilfmeer, durch das sie gingen, wunderbar bahnte Gott ihnen den Weg. Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer. Also dadurch, dass Gott sie so rausgeführt hat und sie in die Freiheit geführt hat mit der Wolkensäule und durch das Meer. Und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen. Und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Ich weiß nicht, ob in Ihrer Bibelausgabe auch jetzt immer die Parallelbibelstellen dazu stehen. Würde Ihnen darunter stehen, wenn Sie Lutherausgabe haben, ist das so? Ich empfehle Ihnen mal, diesen Text nochmal in Ruhe zu betrachten und einfach ganz schlicht diese Bibelstellen im 2., 4. und 5. Buch Mose, die angegeben sind, aufzuschlagen, damit Sie diese Stelle haben. Also er redet von der Herausführung Israels aus der Sklaverei im 2. Buch Mose. Nicht wahr? Nach der Passanma, dann kam die Wolkensäule, das war das Versprechen, Gott in Präsent in der Wolkensäule am Tag und der Feuersäule nachts. Und dann standen sie vor dem Schilfmeer und die ägyptische Armee hinter ihnen. Und Gott öffnete das Meer und ließ sie durchgehen. Als die Ägypter kamen, versanken die in dem Meer. Dann zogen sie durch die Wüste im Sinai und es gab kein Wasser. Dann schaffte Gott das Wunder Mose am Horeb, er schlug auf den Befehl Gottes mit dem Stab an den Felsen und es öffnete sich, gab was. Dann hatten sie nichts zu essen. Und dann schenkte Gott das Manna täglich in den Tagesrationen. Auf das wird hier alles Bezug genommen. Vers 5. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Wird 4. Mose 4 berichtet. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. 4. Mose 11. Und jetzt kommen vier Punkte. Vier Aufforderungen. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht, 2. Mose 32. Das ist die Geschichte vom goldenen Kalb. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um zu tanzen. Zweitens, auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben. Und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Die Geschichte mit dem Sexgelage bei den Moabitern, 4. Mose 25. Interessanterweise, wenn Sie das aufschlagen, lesen Sie dort, dass 24.000 an dem Tag umkamen. Und dann kommt als nächstes, drittes, lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Die meckern und sagen nur, Mose, wieder nichts, nichts zwischen den Zähnen, du bringst uns noch um. Dann kam als Gericht Gottes die Schlangen ins Lager. Und dann schrien sie, Hilf, ihr werdet sterben. Und dann diese Szene, wo Gott dem Mose sagt, richte an einem Pfahl, an einem Kreuz, hänge eine Schlange auf, eine eherne Schlange, kupferne Schlange. Wer darauf schaut, wenn er von der Schlange gebissen wird, wenn er darauf schaut, soll geheilt werden. Diese Geschichte, auf die Jesus dann, Johannes 3, Bezug nimmt. Vers 10. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Das war immer wieder in der Wüste Protest gegen Mose. In Ägypten war es viel besser, wir kommen hier um. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Aber ihr, also ihr, die ihr so sicher seid, dass ihr das könnt, da bei den Götzentempeln mitzufeiern, dass euch das nichts macht, passt auf, dass er nicht fallt. Bisher hat euch nur menschliche Versuchungen getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Darum, und jetzt kommt die Konsequenz. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Ne? Schluss mit den, kann man das nicht? Es geht ums erste Gebot, flieht den Götzendienst. Ich rede doch zu verständigen Menschen, beurteilt ihr, was ich sage. Jetzt kommt ein neues Argument, ein schwerer Grund. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Seht an, dass Israel nach dem Fleisch, welche die Opfer essen, am Altar, im Gottesdienst, im Tempel, stehen sie nicht in der Gemeinschaft des Altars? Was will ich nun damit sagen? Dass das Götzenopfer etwas sei? Oder dass der Götze etwas sei? Nein! Sondern was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern. Griechisch steht den Dämonen. Und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der Dämonen, der bösen Geister seid. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der bösen Geister. Oder wollen wir den Herrn herausfordern? Sind wir stärker als er? Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Denn die Erde ist des Herrn und was darin ist. Das steht im Psalm 24, Vers 1. Wenn euch einer von den Ungläubigen einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird. Forscht nicht nach, damit er das Gewissen nicht beschwert. Wenn aber jemand zu euch sagen würde, das ist Opferfleisch, so esst nicht davon, um dessen Willen, der es euch gesagt hat, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen. Denn warum sollte ich das Gewissen eines anderen über meine Freiheit urteilen lassen? Wenn ich's mit Danksagung genieße, was soll ich mich dann wegen etwas verlästern lassen, wofür ich danke? Ob ihr nun esst oder trinkt und was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Griechen noch bei der Gemeinde Gottes. So wie auch ich jedermann in allem zu Gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Worum geht's hier? Hier sagt er, die Argumentation ist völlig klar. Er hat zwei Kapitel Anlauf genommen und versucht, sie zu überzeugen, auch mit seinem persönlichen Beispiel. Aber jetzt sagt er, pass auf, jetzt lesen wir die Bibel und da steht im Alten Testament ganz klipp und klar, das, was in Israel passiert, das ist für euch als Maßstab geschrieben und da gibt es keinen Kompromiss überall, wo sie sich verführen lassen, irgendwie mit fremden Göttern sich einzulassen, ist das Gericht Gottes. Und so wie in Korinth, so war das auch in Israel, diese, wie beim goldenen Kalb oder bei den Moabitern, meistens ist mit diesen Kulten auch immer, waren immer sexuelle Zügellosigkeit verbunden. Mit diesem Festmahl in Korinth, ich habe das ja am ersten Tag mal gesagt, korinthisieren, dieser Ausdruck galt im Altertum als eine spezielle Bezeichnung dafür, dass Leute, Männer ins Bordell gingen, zur Prostituierten. Das nannte man korinthisieren. So typisch war das für den Lebensstil in Korinth, dass man das zum Fachausdruck gemacht hatte. Und die Aphrodite-Tempel und die Prostituierten, die es da gab, zu Hunderten, Aberhunderten in Korinth, das hing immer so zusammen, diese Festmähler, bei denen ordentlich gegessen und gezecht wurde, nachdem die Dankopfer, also das Opfer wurde gebraten auf dem Altar und wurde dann gegessen in der Gemeinschaft, gleich nebenan, im angeschlossenen Speiseraum. Und meist endete das Ganze, getrunken wurde natürlich auch ordentlich dabei in Griechenland, hat man immer viel Wein gehabt und das Ganze war immer kräftig auch mit einer Sexorgie verbunden. Also das war in Israel so und deshalb zitiert er die Bibel und sagt, so war das in Israel und Gott hat das klar gesagt, das ist einmal die Konsequenz halt, flieht den Götzen. Weglaufen heißt es da. Da ist nicht die Frage, kann ich mir das leisten, muss ich das, kann ich das vielleicht gewissensmäßig, weglaufen heißt es, fliehen heißt weglaufen, kannst du gar nicht schnell genug weglaufen. Es gibt eine innere Trennung nur davon, indem man äußerlich wegläuft. Und dann nimmt er gleich das zweite gewichtige Argument, Israels Vorbild, das Gericht Gottes über Israel und ihre Irrwege und dann sagt er, Was ist denn, wenn ihr das Mahl des Herrn feiert? Brot brecht und den Kelch reicht. Jesus schenkt sich euch. Dadurch werdet ihr verbunden mit ihm und untereinander als der Leib des Christus. So, und dann setzt ihr euch dort an die Tische der Götzen. Ja, dann sagt ihr, es gibt ja gar keine Götzen, es gibt ja nur den einen Gott. Ja, das ist wohl wahr. Es gibt nur den einen Gott. Aber die Mächte, die dort wirken, sind nicht nichts und nur Einbildung. Schön wär's. Sondern sind dämonische Mächte. Das ist ja die traurige Tatsache. Kann man in die Moderne übersetzen und sagen, Leute sagen Aberglaube und so. Zum Wahrsager gehen und besprechen lassen und so. Gürtelrose ist doch alles Aberglaube und Spuk. Das Interessante ist, es wirkt. Sagen die Leute ja auch. Es hat auch geholfen. Denn es gibt Mächte. Ja, natürlich. Satanische Mächte, dämonische Mächte haben eine Wirksamkeit. Und sie locken mit Heilung und Hilfe und haben nur ein strategisches Ziel, einen Menschen zu trennen von Gott. Du lässt dich drauf ein, du lutscht die Schokoladenschicht dieser Pille, die dich dann vergiftet. So, das ist, der Teufel ist ein Lügner und Mörder, sagt Jesus in Johannes. Da sind Mächte, ja, sagt er. Die Götter sind Dämonen. Und ihr könnt nicht zugleich Gemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn haben, der sich euch unter Brot und Wein schenkt und euch verbindet zum Leib des Christus und Tischgemeinschaft mit den Dämonen haben. Das ist die massivste, dickste Argumentation, die es gibt. Und dann hängt er im letzten Teil noch ein anderes Problem an. Das war jetzt die Einladung zu den Mahlzeiten in den Tempeln. Es gab aber auch private Einladungen. Und da gab es auch Fleisch. Und von Vers 23 an, da sagt man, wie verhält man sich denn dann, wenn ihr eingeladen werdet? Er sagt, fragt nicht, woher es kommt. Psalm 24, die Erde ist des Herrn, da kommt genau das Argument. Die Erde ist des Herrn und was darin hängt und was ich mit Dankbarkeit genieße, da muss ich mir überhaupt keinen Kopf machen und kein schlechtes Gewissen machen. Wenn sie euch einladen in eure private Häuser zur Einladung, es gibt Fleisch, fragt nicht, woher es kommt. Wenn die aber sagen, das ist jetzt Götzenopferfleisch, dann sagen sie es ja mit dem Bewusstsein, dass du wissen sollst. Man musste damit rechnen, dass fast alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten war, war im Zusammenhang mit irgendwie mit den Tempeln geschlachtet worden. Der Verdacht war, also es gab kaum anderes Fleisch. Aber das juckt den Paulus nicht, das ist nicht so schlimm. Aber er sagt, wenn der Gastgeber das ausdrücklich sagt, dann will er damit signalisieren, indem du das jetzt isst, erkennst du an, dass wir in dieser Verehrung des Asklepion oder der Aphrodite oder was für eines Gottes hier zusammen sind. Und dann sag nein, dann isst nicht. Das ist der zweite Teil. Das sind also zwei unterschiedliche Sachen. So, jetzt habe ich am Anfang gesagt, warum sollen wir uns mit Problemen beschäftigen und Probleme lösen, die wir gar nicht haben. Jetzt erkläre ich das umständlich, wie das damals war, aber wir leben nicht im ersten Jahrhundert in Korinth mit diesen weder mit diesen Einladungen noch mit diesen Festmählern. Also fragen wir, gibt's eigentlich andere Götter? Ja, natürlich stehen wir selbst in praktischer Weise jetzt davor. Die ganze Diskussion läuft im Augenblick darum. Glauben wir alle an denselben Gott? Ich habe jetzt einen heftigen Zoff mit dem Bischof meiner Kirche, wo ich wohne in Kassel. Der hat einen großen Vortrag gehalten auf seiner Synode und in Brüssel auf einem Empfang. Wir Moslems, Christen und Juden beten zum Glauben an denselben Gott und beten zum gleichen Gott. Wir haben gesagt, ja, Juden und Christen, ja. Das Gott Abrahams, Isa und Jakobs, der ist der Vater Jesu Christi. Aber Muslime, nein. Nein. Und das ist, ja, sagen die, aber wir müssen doch die Gemeinsamkeiten suchen, weil das bricht uns doch auseinander. Siehst du nicht, wie Spannungen das gibt? Ja, sagt er, wir wollen doch mit Frieden miteinander leben in unserem Land. Aber du kannst nicht mit Frieden miteinander leben, indem du die Probleme verdrängst. Allah, Gott heißt Gott. Das ist kein Name, sondern auf Arabisch heißt Allah Gott. Aber der Gott, wie er im Koran beschrieben ist, ja, sagt er, das ist ja doch Abraham und ist ein Prophet und Jesus ist der größte Prophet im Islam. Ja, ja. Alle Muslime glauben, so steht es im Koran, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde, durch den Geist Gottes geboren. Das glaubt jeder. Das glauben die Hälfte der evangelischen Pfarrer nicht, oder 70% der evangelischen Pfarrer nicht. Aber jeder gläubige Moslem glaubt das. Und jeder Muslim glaubt, dass Jesus der größte Prophet ist. Mohammed ist das Siegel der Propheten, aber Jesus ist der größte, Isa ist der größte Prophet. Er hat Wunder getan. Das ist alles. Aber das Herzstück in der Sura 4, Vers 156 oder 157 heißt es, wenn die Juden sagen, sie haben Jesus, den Messias, getötet, dann lügen sie. Sie haben ihn nicht getötet, sondern einen, der ihm ähnlich war. Denn Gott ist allmächtig und weise. Das heißt, sie leugnen, also die Kreuzigung Jesu, das wundert man sich ja, ist eine Lüge. Warum muss das eine Lüge? Ist das eine Lüge? Kann man doch gar nicht leugnen. Ist historisch doch nicht zu bezweifeln. Die Bedeutung kann man vielleicht streiten drüber, aber die Tatsache kann man doch nicht. Es gibt sogar zwei heidnische römische Schriftsteller, Sueton und Tacitus, die das auch sagen. Aber die argumentieren gar nicht historisch, sondern theologisch. Sie sagen, denn Gott ist allmächtig und weise. Wenn Gott es zulassen würde, dass sein Prophet getötet würde, dann würde das widerlegen, dass Gott weise und allmächtig ist. Deshalb kann das nicht passiert sein. Das heißt, das Herzstück des Evangeliums, dass Gott in Jesus Mensch wird, um sich nicht nur mit seinem Gesetz zu offenbaren, sondern selber sein Herz zu zeigen und Mensch wird, das bricht der Islam raus. Der Islam ist eine Antwort auf das Evangelium 600 Jahre nach Christus. Die Offenbarung von Mohammed begann im Jahre 612, also etwa 600 Jahre, knapp 600 Jahre nach Christus. Und es ist eine radikale, ablehnende Antwort. Denn wer Jesus als in Jesus Gott verehrt, den Sohn Gottes, das ist die einzige unvergebbare Sünde. Schirk heißt es auf Arabisch und bedeutet, Gott etwas Menschliches zuzugesellen. Das ist unvergebbare Sünde. Und zu behaupten, der Prophet Jesus, der Sohn Gottes, darf es nicht sein. Das ist ja Gotteslästerung. Aber selbst wenn er der Prophet ist, dass er getötet worden wäre, das ist eine Gotteslästerung, weil Gott ist allmächtig und weise. Es war eine Verwechslung, sie haben einen anderen genommen. Da gab es schon in frühen Jahrhunderten viele Legende, auch in christlichen Sekten, die das nicht glauben wollten, dass Jesus wirklich am Kreuz gestorben ist. Das hat Mohammed in Syrien bei christlichen Sekten schon kennengelernt im 7. Jahrhundert, auf seinen Karawanenreisen. Da kennt man diese Gruppen aus der Literatur. So, das heißt, der Gott des Koran ist der Gott, der radikal verneint, dass Gott sich in Jesus offenbart hat. Und er ist deshalb auch der, der lehrt, dass die Feinde getötet werden müssen und nicht liebet eure Feinde. Es ist nicht der Gott, der für uns am Kreuz stirbt und für seine Feinde betet, sondern der Mohammed befiehlt, Kriege zu führen. Große Schlacht bei Barra im 624, in der Mohammed, also er war nicht nur Prophet, sondern auch militärischer Oberbefehlshaber, die mächtige Armee von Mekka besiegte und dadurch der Beweis, dass Gott mit ihm ist. Gewalt ist von Anfang an da drin. Es macht die Sache noch viel schwieriger, aber es nützt ja nichts. Wenn man friedlich miteinander leben will, dann muss man die Dinge, die Probleme lösen, die man hat und darf nicht so tun, als gäbe es sie nicht. So. Aber Sie müssen ja gar nichts mit dem Islam machen. Sie können ja in Deutschland die meisten, die Modereligion für die Deutschen und für allen Dingen Medienleute und Künstler und Gebildete ist der Buddhismus. Und bis in die evangelische Erwachsenenbildung hinein können Sie überall Yogakurse machen. Yoga ist eine Erlösungslehre des Buddhismus. Buddhismus ist deshalb so eine tolle Religion für uns, weil es nach der Lehre des Buddhismus gibt es keinen Gott, ehrlich vor Atheisten, sondern es gibt nur die vier Wahrheiten, die Buddha erkannt hat, die aber jeder selber erkennen kann, und den achtgliedrigen Weg Buddhas in Ethik und Meditation, indem man langsam Fortschritte macht und alle Kämpfe, alle alle Sehnsüchte überwindet und sich so selbst erlöst durch viele Wiedergeburten. Frauen müssen erstmal Männer werden. Als Frau kann man sowieso nicht direkt ins Nirvana kommen. Man muss erstmal Mann und Mönch werden. Und dann nach vielen Wiedergeburten darf man dann vielleicht, wenn man das geschafft hat auf diesem Weg, auslöschen ins Nirvana, was zugleich die Seligkeit ist. Dann gibt es uns nicht mehr wie ein Tropfen im Meer versinken. Das ist, und da gibt es verschiedene Techniken in der Apotheke, Tausende, eine der Erlösungstechniken heißt Yoga. Nun, die westliche Variation heißt, das sind Entspannungsübungen, wir atmen mal und entspannen uns und so. Die meisten sagen, da ist nichts Religiöses bei. Na gut, das will ich auch gar nicht bestreiten, das bin auch nicht so radikal kritisch. Aber man muss das wissen, Yoga ist eine Erlösungslehre. Und das ist das Gegenteil von Evangelium. Das Evangelium heißt, kein Mensch kann sich selber retten. Gott kommt in Jesus ans Kreuz und Auferstehung und nur, es ist in keinem anderen Heil. Und Yoga heißt, wenn du den richtigen Weg der Meditation gehst und der Ethik, kannst du dich auf die Dauer selber lösen. Das ist total das Gegenteil. Gut. Das heißt, so viel zu dem, was die Religionen sagen. Leute sagen, ja, das ist eine alte Geschichte. Damals gab es da Götter, die sie verehrt haben. Da sind wir heute weit weg. Nix, überhaupt nichts. Das ist bis in unsere Kirche. Die Yoga-Kurse werden in der evangelischen Erwachsenenbildung eingesetzt. Die These, wir glauben alle an denselben Gott, vertreten Bischöfe. Bischöfe, nicht eurer hier. Herr Juli, der sagt sowas nicht. Aber jede Menge tun das im Lande gerade heftig. Und dann haben wir gestern darüber gesprochen, es geht gar nicht um die Religion. Die eigentlichen Gottheiten sind ja andere. Also Mammon, Geld. Geld. Und das war damals das auch. Wir müssen unsere Geschäfte machen und deshalb müssen wir hier schon, also wir können hier nicht so religiös, so fundamentalistisch denken. Das könnt ihr euch leisten, vielleicht als Pastoren, aber wir als Geschäftsleute können uns das nicht leisten. Wir müssen hier schon mal sehen, wo wir bleiben, sonst kommen wir nicht durch. Und das macht sich, über Betrug habe ich gestern geredet, aber das gilt auch sonst fürs private Leben. Nehmen Sie es mal die Ehe. Ehe junge Leute auf den Gedanken kamen, ohne Trauschein zusammenzuleben, haben die Alten ihnen vorgemacht, dass Geld wichtiger ist als Eheschließung. Denn die Ehe, das Zusammenleben ohne Standesamt, haben ja nicht die Jungen in Deutschland erfunden, sondern haben ja die Alten erfunden, die wussten, dass sie ihre Renten nicht verlieren wollten. Die sind ja gekommen, auch zu uns Pfarrern, und das ist eine heftige Diskussion, bis in pietistische Kreise. Man kann doch, ihr könnt nicht, ihr Pfarrer, eine Trauung machen, auch wenn wir nicht zum Standesamt gehen. Dann bleiben wir haben nur so, unsere Renten sind doch klein und wenn wir jetzt heiraten, verliert einer die Rente. Das ist seit Jahren unter Christen die Debatte. Und es geht will ich sagen, kein Monat oder so, aber ohne dass Menschen, fromme Leute zu mir kommen und das von mir erwarten. Das heißt, gut, auch, was man auch immer menschlich dazu sagen kann, ist, die Ehe ist nicht so viel wert, als dass man, sag mal, gut, wenn ihr euch das nicht leisten kann, heiratet nicht. Aber wenn ihr heiratet, dann macht es verbindlich. Denn die Ehe ist immer eine öffentliche Angelegenheit. Die kirchliche Trauung ist nicht wichtig dabei. Die ist erst im 12. Jahrhundert eingeführt worden. Bis ins 12. Jahrhundert gab es überhaupt gar keine kirchliche Trauung. Sondern es war immer nur die gesellschaftliche, rechtlich verbindliche, öffentliche Eheschließung, die heute beim Standesamt passiert. Das war gültig, rechtsverbindlich vor Gott. So, und jetzt ist Geld ist Gott und wir wollen unsere Rente nicht verlieren. Ja gut, manche haben nur wenig. Und dann wird man doch wohl noch eine theologische Lösung finden, wie wir das bilden. So, und dann ist es so, dann ist der nächste Punkt, ist ja klar, wir sind ja für die Menschenrechte. Und wer homosexuelle Praxis kritisiert oder recht, ist es nicht recht, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften als Ehe betrachtet werden. Und das ist die Praxis. Hören wir nach dem Maßstab der Bibel, von vorne bis hin, altes Neue Testament, ist das Sünde. Und wenn es gegen Gottes Gebot ist, hat die Kirche nicht das Recht, es zu segnen. Und das werden wir als Christen sagen. Das ist einer Demokratie, in der die Mehrheit sich überhaupt nicht interessiert für das Wort Gottes, die Abstimmung so läuft, dass man sagt, wir wollen das, wir bestimmen unser Leben selbst und hat niemand, schon gar nicht die Kirchen oder Christen, uns reinzureden. Das ist ja klar. Da bin ich gar nicht erstaunt drüber. Das nehme ich auch klar hin. Das Problem ist, was machen die Christen? Die Christen, unser Problem ist ja nicht, dass ein säkularer Staat heute sagt, wir stellen die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften der Ehe gleich zu 98%. Ist das in allen Gesetzen ja schon der Fall. Es geht ja nur noch ums Adoptionsrecht und die letzte formale Gleichstellung dabei. In allen anderen Gesetzen ist es bis 98% schon gleichgestellt. Das ist Mehrheitsbeschluss. Das ist Demokratie, entscheidet die Mehrheit. Und da die Christen eine Minderheit sind, die Christus folgen und die den Geboten Gottes folgen, können sie ihre Gesichtspunkte in einer Demokratie nicht mehr durchführen. Das Problem ist aber nicht, dass eine gottlose Gesellschaft, die nach Gott nicht fragt, natürlich auch Gesetze beschließen wird, die ihrer Moral entspricht und nicht den Geboten Gottes. Das ist ja keine Überraschung, da muss sich keiner aufregen, das war von Anfang an so. So war es im ersten Jahrhundert auch. Der römische Staat war kein christlicher Staat, war ein gottloser. Es wurde abgetrieben, die Ehe wurde gebrochen, es gab alles an Sünde war völlig legal. Richtet sich keiner. Die Christen haben fröhlich dagegen alternativ nach dem Worte Gottes gelebt. Unser Problem heute ist, dass wir uns in der Kirche nicht einig sind. Dass auch die Württembergische Synode nicht klar ist, wie die Abstimmung ausgehen wird in diesem Jahr. Weil es kämpferische Gruppen von Pastoren und Pastorinnen gibt. Das können Sie ja in Filmen betrachten zum Christopher Street Date. Die sagen, wir wollen Gleichberechtigung, das ist ein Menschenrecht. Und wer sich liebt, der hat doch das Recht, gesegnet zu werden und getraut zu werden. Das ist die massive Forderung. Da können die Frommen, die halten das jetzt runter, nicht wahr? Und ich frage immer, was macht ihr eigentlich? Die würden mir sagen, ja, wir hoffen, dass das alles gar nicht so schlimm wird. Wir machen da nicht so viel Theater. Die anderen sind aber völlig klar und deutlich und sagen, wir wollen, dass das durchgesetzt wird. Zum Schluss werden die Frommen da stehen und ganz betröppelt sagen, jetzt hat die Landessynode. In 19 von 20 evangelischen Landeskirchen in Deutschland ist es längst beschlossen. Trauung oder Segnung. Württemberg ist die einzige, wo es noch nicht beschlossen ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es hier auch beschlossen wird, ist größer als dass es nicht. Der Druck ist viel zu groß. Zum Schluss sehen die Frommen da und sagen, ja, wenn das auch eine Synode beschließt und wenn die Kirchen das alles sagen, in der Gesellschaft ist es ja sowieso. Ja, wollen wir denn dagegen sein? Ja, sind wir nicht im 21. Jahrhundert? Spüren Sie diesen Druck? Das ist doch völlig klar. Und wer dagegen spricht, der wird demnächst angeklagt, dass er mit Hilfe des Antidiskriminierungsgesetzes. Das ist so. In Dänemark gab es schon den ersten Prozess darüber, dass ein Pfarrer Bibelstellen vorgelesen hat gegen homosexuelle Praxis und das vor Gericht gebracht hat. Dann haben sie auch gesagt, naja, war ein historischer Text, darf man vorlesen. Wenn er jetzt sagen würde, das gilt auch heute, dann ist es Diskriminierung. Oder nehmen Sie mal das andere Beispiel, die pränatale Diagnostik. Also das kann jeder kann nicht nur wissen, ob es Junge oder Mädchen ist. Jetzt wird also getestet vorher, ist es behindert, ist es nicht behindert. Und jetzt können die Eltern entscheiden, abtreiben oder nicht. Der Druck, ein behindertes Kind, das im Mutterleib diagnostiziert ist, als behindert abzutreiben, wird natürlich immer größer. Der erste Prozess ist schon gelaufen. Da haben sie gesagt, muss eine Krankenkasse eigentlich die Kosten tragen für die Folgen, die da sind, wenn ein Paar sich entscheidet, ein behindertes Kind auszutragen? Und dann ist es schwer behindert und es müssen Hunderttausende gezahlt werden von der Krankenkasse. Aber das haben die ja vorher gewusst, die hätten das ja abtreiben können. Ein behindertes Kind ist ein Schadensfall, um den im europäischen Recht jetzt gestritten wird, ob Krankenkassen noch zuzumuten ist, das zu finanzieren. Das ist nicht das ist Tatsache heute. Der Streit wird heute geführt vor Gericht. Ich wollte nur Beispiele sagen, wenn Sie sagen, ah, mit diesen Göttern und Götzen, das ist alles von damals. Nein, es ist heute. Genauso wie die Christen damals sagten, ja Paulus, du hast gut reden. Du kennst nicht die Zwänge, in denen wir hier stehen, mit unserem Geschäft und in unserer Stadt, in der Gesellschaft hier, der Druck, der von allen Seiten kommt, das ist existenziell, wir haben auch eine Familie und du bezahlst uns nachher nicht die Kosten. Das war damals genauso wie heute. Wir sagen, wollt ihr das? Als Pfarrer wollt ihr das sagen, dass man das Kind nicht abtreiben darf? Wollt ihr wirklich gegen die Mehrheit sagen, dass das Sünde ist? Und wir haben schon in den Landeskirchen haben wir die Mehrheit verloren in diesen Fragen. Da merken Sie, wie massiv solche Drücke sind. Und da wird so ein Bibeltext, ach gut, jetzt die Entscheidung, hat die Bibel überhaupt eine Bedeutung für uns oder nicht? In der Kirche geht es weitgehend so, dass sie sagen, ja gut, das ist ein Glaubenszeugnis von damals, also eine religiöse Meinung aus der Antike. Das kann doch nicht verbindlich sein für uns heute. Wir müssen heute unsere eigene Lösung finden. Wenn aber mit den Reformatoren sagt, allein die Heilige Schrift, sie ist Gottes Wort als Maßstab für Glauben und Leben. Darauf sind wir Pfarrer alle ordiniert. Das haben wir alle ein Ei drauf abgelegt. Wenn das ist, dann gilt dieses Wort als Maßstab. Flieht den Götzendienst. Ihr könnt nicht zugleich die Tischgemeinschaft am Tisch des Herrn haben und mit den Dämonen gemeinsame Sache machen. Ich wollte nur zeigen, wie absolut brennend diese Texte für uns sind. Jetzt lesen wir noch die erste Hälfte von Kapitel 11. Und haben dort nochmal das Beispiel, sollen wir Probleme hier verstehen, die wir gar nicht haben? Das werden Sie jetzt wieder sagen. Es gibt ein ganz neues Thema, wahrscheinlich auch so eine Frage, die ihm gestellt wurde, entweder schriftlich oder mündlich, auf die er jetzt eingeht. Kapitel 11, Vers 2. Ich lobe euch, weil ihr in allen Stücken an mich denkt und an den Überlieferungen festhalte, wie ich sie euch gegeben habe. Also das, was ich von Jesus bekommen habe und was ich euch weitergegeben habe. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Gott aber ist das Haupt Christi. Ein jeder Mann, der betet oder prophetisch redet, so prophetisches Reden ist alles Reden im Gottesdienst, wo das Wort Gottes gesagt wird. So spricht der Herr. In Vollmacht das Wort Gottes gesagt wird. Nicht nur Zukunftsansagen, sondern auch das gültige Wort Gottes jetzt in eine Situation hinein. Zum Beispiel, wie der Paulus hier sagt, flieht den Götzendienst. Ja, das ist Wort Gottes, er begründet das aus der Heiligen Schrift und sagt, keine Gemeinschaft mit den Dämonen, wenn man Gemeinschaft mit Jesus hat. Das ist prophetisches Wort. Im Namen des Herrn sage ich euch. So, an jeder Mann, der betet oder prophetisch redet und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Eine Frau aber, die betet und prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt, denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren. Will sie sich nicht bedecken, so soll sie sich doch das Haar abschneiden lassen. Weil es aber für die Frau eine Schande ist, dass sie das Haar abgeschnitten hat oder geschoren ist, soll sie das Haupt bedecken. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. In der Schöpfungsgeschichte erst Adam, dann Eva. Und der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben um der Engel, um der Boten willen. Muss ich gleich erklären. Doch in dem Herrn ist weder die Frau etwas ohne den Mann, noch der Mann etwas ohne die Frau. Denn wie die Frau von dem Mann, so kommt auch der Mann durch die Frau. Alles, aber alles von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es sich ziemt, dass eine Frau unbedeckt vor Gott betet. Lehrt euch nicht auch die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt. Aber für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar hat, das Haar ist ihr als Schleier gegeben. Ist aber jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Peng! Das ist ja nun der letzte Hammer. Jetzt streiten wir uns darum, erstmal die Rollen und die Klamotten drauf haben. Das ist jetzt. Also erstmal möchte ich Sie auf eine Feinheit hier aufmerksam machen, die viele zu überlesen pflegen. Wir sagen ja immer, der Paulus wäre dagegen, dass Frauen in der Gemeinde reden. Hier steht, Vers 5, eine Frau aber, die betet oder prophetisch redet. Das heißt, er geht davon aus, ganz normal, dass Frauen im Gottesdienst, es geht hier nicht ums persönliche Gebet, es geht hier um den Gottesdienst. Eine Frau betet und prophetisch redet. Das heißt, so spricht der Herr. In Kapitel 14 sagt dann Paulus, das Weib schweige in der Gemeinde, so halten wir es in allen Gemeinden Gottes. Das Wort kennen dann viele. Sagen, ja, widerspricht sich das? Was denn nun? Wir wollen das erklären. Ich will das gleich erklären. Ich will nur erstmal aufmerksam machen, das ist hier eine Feststellung. Frauen, auch in Korinth, aber auch sonst natürlich in Caesarea am Meer, in der Gemeinde, wo der Diakon und Evangelist Philippus war, der hatte 4 Töchter. Apostelgeschichte lesen wir, die waren Prophetinnen. Das heißt, prophetisches Reden geschah immer im Gottesdienst der Gemeinde. Also die Behauptung, im Neuen Testament dürften Frauen nicht im Gottesdienst reden, ist in der Bibel jedenfalls falsch. Das steht hier. Sie reden prophetisch, das ist das Wichtigste. So spricht der Herr. Den Rest kriegen wir jetzt später. Jetzt gehen wir erstmal darum. Worum geht's? Jetzt muss man mal Folgendes muss man wissen. Um die Bibel zu verstehen, muss man auch natürlich immer verstehen, wohin sie gesagt ist. Wohin schreibt Paulus? Nach Korinth. Korinth liegt in Griechenland. Da haben immer viele gesagt, da muss man gucken, was war in Griechenland. Das Besondere bei Korinth war, es war römische Kolonie. 145 vor Christus war das zerstört worden und war dann aufgebaut worden von den Römern als römische Kolonie, in dem römisches Recht galt. Das heißt, das ganze Gepräge, auch Religion, auch die Tempel und so, war das ganze Recht in Korinth war römisch geprägt. Und deshalb muss man ganz schlicht einmal römisches Recht betrachten. Was ist die Rolle des Mannes und wie kleidet sich ein Mann? Was ist die Rolle der Frau und wie kleidet sich eine Frau? Und das ist ganz schlicht und einfach. Nach römischem Recht ist das Familienoberhaupt der Mann und er wird respektiert und geehrt. Er repräsentiert und symbolisiert die Ehre der Familie. Wie kleidet sich ein Mann? Der römische Mann hat eine Tunika, das ist wie so ein Unterrock. Und darüber eine Toga, das ist so ein größeres Gewand, das man darüber wirft, das man auch ganz praktisch irgendwie wickeln kann, unterschiedlich. Und jetzt gab es so, das kann man archäologisch sehen, wenn man die Standbilder sieht, die Münzen sieht, die Abbildungen sieht von Gottesdiensten und Prozessionen. Wann bedeckt ein Mann seinen Kopf? Und zwar nicht mit einem Hut oder einer Cap, sondern er zog die Toga über den Kopf. Und zwar nur die Promis, die Top-Leute, wenn sie im Tempel Opfer darbrachten und Gebete vorrichteten. Das war die Elite, die Führungsschicht, die anderen normalen Leute, Männer normal. Aber wenn einer im Tempel, das zeichnet ihn aus, das ist ein Spitzenmann hier. Der hat Ansehen und Macht, er bedeckt sein Haupt und als Zeichen seiner Würde und seines Ansehens beim Darbringen eines Opfers und bei der kultischen Zeremonie. So sagt er, wenn, jetzt sagt Paulus hier, ein jedermann, der betet oder prophezeit und redet, vorher hat er gesagt, Christus ist das Haupt des Mannes. Christus ist das Haupt des Mannes. Dann sagt er, ein jedermann, der betet oder prophetisch redet und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Was ist sein Haupt? Der schändet nicht seinen Kopf, den kann man nicht schänden. Sein Haupt ist Christus. Er entehrt Christus. Warum entehrt er dadurch, dass er eine Kopfbedeckung trägt, die Toga hochzieht, Christus? Weil er, wie es gesellschaftlich in Korinth und der römischen Gesellschaft üblich ist, die Prestigeleute, die Tollen, die Mächtigen, die Großen, die Nummer eins, die großen Zampanos, die erkannte man im religiösen Gottesdienst daran, dass sie die Toga über den Kopf zogen. Und wer das im christlichen Gottesdienst tut, der schändet Jesus als das Haupt. Der will im Gottesdienst noch demonstrieren, ich bin eine Nummer größer als ihr alle. Und das ist Schande für den Herrn Jesus Christus, wenn jemand sich selber so aufbläst. Das ist der erste Punkt. Das verstand jeder in der römischen Gesellschaft. Das war Kontrastprogramm. Wir sagen, wenn wir Gott anbeten, dann ist das anders, als wenn wir römischen, heidnischen Götzenanbeter das machen. Die Götzen, die pflegen das menschliche Prestige. Da kann man den großen Zampano spielen. Aber wer zu Jesus kommt oder im Kreuz Vergebung bekommt, der dort in die Knie gegangen ist, der will nicht mehr größer sein als der andere. Der spielt sich nicht mehr raus und auf. Der macht nicht diese Prestigegeste. Und das war eine Prägung durch das überall in den Tempeln war das überall. Das kannten die alle. So machte man das in der römischen Kultur. Das entsprach dem römischen Recht auch. Das war die Ehre der Familie, die Ehre des Mannes, die Kurve. Bei uns nicht, heißt es da. Was ist mit der Frau? Was trägt die Frau? Die Frau, die Matrona, so nannte es die verheiratete Frau, trägt eine Tunika. Und dann eine Stola. Das ist so ein großes Umhängetuch. Und wenn sie rausgeht, die verheiratete Frau, wenn sie rauskriegt, nimmt sie ein großes rechteckiges Tuch, die Palla, die wickelt man um die Schulter und die trägt man auf dem Kopf. Eine Frau, die im Ehebruch erwischt wurde und verurteilt wurde und eine Prostituierte, durfte nach römischem Recht diese Palla nicht tragen. Sie musste mit unbedecktem Kopf in der Öffentlichkeit gehen. Und nun gab es noch die neuen römischen Frauen. Es gab eine Bewegung, auch in Rom gab es so eine Kultur, die kriegten Geld und so. Und es gab eine Emanzipationsbewegung, einige Frauen sagen, uns juckt das alles nicht. Und die provozierten die Gesellschaft dadurch, dass sie mit unbedecktem Kopf gingen und auch sexuell ziemlich freizügig lebten. Das heißt, eine Frau, die damals durch Rom ging, und besonders aus den führenden Kreisen, und mit Unbedeckten signalisierte, ich bin erotisch zu haben. Und wenn sie verheiratet war, hieß das, sie machte ihren Mann lächerlich. Sie sagte, diese Ehe gilt für mich überhaupt nichts. Wenn ich Spaß habe, nehme ich mir einen anderen. Das war die Provokation. So, und das heißt, jetzt, das ist das Klima, die Gesellschaft, in dem das ist. Und jetzt gab es auch offensichtlich solche Tendenzen in der korinthischen Gemeinde. Wir haben den Heiligen Geist, in Christus sind wir alle gleich und so. Und da sagt Paulus, pass mal auf, das ist wohl wahr, steht hier ausdrücklich, Vers 11. Doch in dem Herrn ist weder die Frau etwas noch der ohne den Mann, noch der Mann etwas ohne die Frau. Wie Galater 3, 28, in Christus weder Freier noch Sklave, weder Mann noch Frau. In Christus sind wir völlig gleich vor Gott. Da gibt es keine Besonderheiten. Aber er sagt, aber wir leben in dieser Gesellschaft als Christen. Und wir wollen das Evangelium vermitteln. Wir wollen Menschen gewinnen. hat er Kapitel 9 gesagt. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Ich frage nicht, was habe ich für ein Recht, was kann ich machen, sondern wie kann ich helfen, dass Menschen zu Jesus kommen, ihm glauben und so gerettet werden. Das ist das Nummer 1 Problem. Und jetzt feiert ihr Gottesdienst. Und eine Frau, die dort betet und predigt, das Wort Gottes sagt, mit unbedecktem Kopf, signalisiert damit nach allem, was nach römischem Recht in römischer Kultur war, mein Mann, das ist der letzte Schluffen, mit dem habe ich nichts mehr am Hut. Und wenn jemand mich haben will, hier bin ich. Das war die Botschaft, die jeder verstand. Und er sagt, sie schändet ihr Haupt. Und beide sind auch unter Gott. So. Das heißt, das ist die Situation, in der die hier in der Gemeinde sind. Und Paulus muss das irgendwie klären. Er hat da eine Menge Argumente, die ziemlich hammermäßig sind. Er kommt von der Geschöpfung her und sagt, gut, wir sind alle von Gott her. Aber das ist, guckt euch die Schöpfungsgeschichte an, da ist der Adam und dann wird die Eva da raus. Aber so ist natürlich kein Herrschaftswort, denn kein Mann entsteht, ohne dass er von einer Frau geboren wird. Das heißt, und wir sind alle vor Gott. Das heißt, da gibt es eine Zuordnung schon von Mann und Frau, aber eine Gleichwertigkeit vor Gott und vor allen Dingen bestimmt ihn, was bedeutet das, das in unserem Umfeld. Jetzt gucken Sie mal bitte den Vers 10 an. Das ist ja ein rätselhafter Vers. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Jetzt muss ich erst mal sagen, hier steht Engel bei Luther. Da steht das griechische Wort Angelus, das heißt Bote, kann auch Engel sein. Aber es heißt zunächst einmal Bote. Und die Ausleger sagen, es gibt zwei Deutungsmöglichkeiten. Dass Paulus sagt, im Gottesdienst, der Gottesdienst ist wir beten den lebendigen Herrn an, Jesus Christus, und mit der unsichtbaren Welt zusammen. Da sind auch die Boten, da sind auch die Engel mit dabei. Also die unsichtbare Welt ist auch mit dabei. So. Und da sagt er, alles, was wir tun im Gottesdienst, soll Gott ehren und vor der unsichtbaren Welt auch Bestand haben. Und die Kleidung damals war eindeutig wie eine nicht mit dem Kopf bedeckte Frau, sagte, meine Ehe ist Mist, mein Mann ist ein Waschlappen, mit dem will ich nichts zu tun haben und hallo, hier bin ich. Wer will mich? Sag ich, wollt ihr das im Angesicht Gottes und der unsichtbaren Welt tun. Aber Boten kann in der Tat auch menschliche Boten bedeuten. Und nun war Korinth eine missionarische Gemeinde. Es geht ja immer darum, wie können wir Menschen für Christus gewinnen. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige Gewinne rette, sagt Paulus. Wenn besonders aus den führenden Kreisen jemand überlegte, ob er der Einladung der Christen folgen würde, die Gottesdienste fanden ja in den Häusern statt. Die hatten ja keine Kirche. Aus der Synagoge waren sie rausgeflogen nach der Teilung. Jetzt waren sie ja in den Häusern. Bevor die dahin gingen, schickten die da, ich sag mal, einen Spion, einen Mitarbeiter, einen Sklave, einen Angestellten. Die sagten, guck mal nach, was ist das für ein Laden? Kann ich mir das leisten, da aufzutauchen? So, und dann sagt der Paulus, pass auf, das sind die Boten derer, die ihr gewinnen wollt. Und die erleben euren Gottesdienst. Und die verstehen die Körpersprache und die Zeichensprache. Und die erleben euch, dass ihr so respektlos seid. Das werden die zu Hause berichten. Keine anständige korinthische Frau, die auf sich was hielt, und kein Mann würde sagen, da gehen wir doch nicht hin. In den Laden werden wir nicht reingehen. Das widersprach allen Regeln von Anstand in der römischen Gesellschaft. Obwohl, das war natürlich auch eine Gespaltenheit, obwohl Bordelle waren und nicht war, es war ja nicht so, als ob die da alle enthaltsam gelebt hätten. Das ist aber immer in den Gesellschaften so. Es ist immer die Doppelbödigkeit. Du lebst unterm Strich und unter aller Sau. Aber wenn es dann um die gesellschaftliche offizielle Moral geht, dann sind sie alle anständig bis zum Anschlag und so. Das macht man nicht, das macht man nicht. Es war alles erlaubt, man darf sich nur nicht erwischen lassen. Und was werden die Leute sagen? So. Das ist der Hintergrund, das ist der Hintergrund, um den es hier geht. Nun kann man ja fragen, was hat das mit uns zu tun? Das Erste ist, ich finde es schade, wenn heute in Gemeinden, es sind ja nur wenige Gemeinden, aber in einigen Gemeinden ist es wirklich eine Not, es richtig Zoff gibt darum, man sagt, es müssten Frauen beim Beten sich den Kopf bedecken, sonst ist das nicht richtig. Ja, das was ist denn sonst? Es gibt in unserer ganzen westlichen Welt nicht mehr die Sitte. Das gab es noch im 19. Jahrhundert. Deshalb trugen die Diakonissen Hauben, weil es üblich war, dass die Verheiratete war auf der Straße an ihrer Haube, unter die Haube bringen. Erkennbar war, im Gegensatz zur Unverheirateten. Das schützte sie. Aber irgendwo in Europa wird noch signalisiert in der Öffentlichkeit durch die Kopfbedeckung, ob man nun verheiratet ist oder unverheiratet ist und ob das irgendeine verrät, nichts darüber, was man für eine Meinung hat. Das entscheidet sich, ja na gut, es kann schon sein. Es kann vielleicht auch bei der Kleidung noch Unterschiede geben. Es gibt natürlich auch heute, manchmal denken, wenn es Sommer wird, denke ich mir manchmal, heißer Katreinerle. Dass sie nicht im Bikini kommen, ist ja auch schon was. Aber es ist nur knapp darunter. Ob das sein muss im Gottesdienst, weiß ich nicht. Aber das ist mehr eine Geschmacksfrage. Gut, aber also da kann es auch im Blick auf die Kleidung, kann es schon da vielleicht Grenzen geben. Aber normalerweise verrät heute in unserer Gesellschaft, wie stehe ich zu einer Ehe und zur Treue, dass ich das sage. Das vermittelt man heute anders. Und das hilft dann alles nichts. Die kulturellen Dinge verändern sich. Es ist ja kurios, Sie wissen, dass jeder Jude, wenn er Gottesdienst feiert, einen Hut aufsetzt. Der Kippa zumindest. Und bei ganz fromm ist immer so ein Stetson da, so ein schwarzer. Also da ist es in den jüdischen Gottesdienst ist die Ehrfurcht, dass Männer nicht mit unbedecktem Haupt ist. Aber das klar, das hat einen ganz andere Hintergrund. In der römischen das war unbedingt, das war die Ehre, das war die Macht. Und da sagt Paulus, das geht vor Jesus nicht. Was? Ich weiß gar nicht im Einzelnen, wie es war. Ich bin mir nicht sicher. Es kann durchaus sein. Das ist auch aber ich glaube nicht, ist mir jedenfalls im Neuen Testament, also in Evangelien lesen wir nichts darüber. Ich bin mir im Augenblick nicht sicher, aber historisch kann man sicherlich einiges damit da rausfinden. Aber jedenfalls in der römischen, die Sitten in dieser Hinsicht waren auch im Orient unterschiedlich, auch in Griechenland unterschiedlich. Korinth aber war strikt römisch geprägt. Also, ich möchte Ihnen an diesem Beispiel zeigen, dass es zum Verständnis der Bibel, zum angemessenen Verständnis der Bibel wirklich nötig ist, auch historisch sorgfältig hinzuschauen. Gerhard Meyer, der heute Abend drüben, sollten alle da drüben eigentlich sein, da wäre es besser, letzte Seminar über Offenbarung, der hat ein wunderbares System entwickelt. Der hat ja die historische Kritik seit den 70er Jahren heftig kritisiert, dafür hat er viel Prügel gekriegt. Dann hat er ein großes Buch geschrieben, biblische Hermeneutik, das heißt, wie verstehen und lesen wir die Bibel und legen sie aus. Und der nennt die Methode, der Bibelauslegung, wir brauchen eine biblisch-historische Bibelauslegungsmethode. Biblisch heißt, wir müssen mit dir anerkennen, dass die Bibel Gottes Offenbarungswort ist, dass Gottes Wort darin ist, den Respekt davor. Nicht die historische Kritik sagt, Offenbarung Gottes gibt es ja gar nicht. Es gibt nur religiöse Meinungen, Glaubenszeugnisse von früher. Und die sind natürlich nicht verbindlich. Nein, sagt er, die Grundentscheidung, Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Das ist die Grundentscheidung des Glaubens. Gott hat sich offenbart in Israel und in Jesus. Und durch die Propheten und Apostel redet Gott. Und das haben wir in der Bibel. Und er sagt, die Grundlage ist den Respekt vor der Offenbarung Gottes. Aber Gott offenbart sich in der Geschichte, sagt Gerhard Mayer. Und wer die Geschichte, die Bibel richtig verstehen will, der muss deshalb die Geschichte auch verstehen. Der muss auch verstehen, wie Korinth tickt. So gut man das kann. Man kann es nicht in allen Sachen. Aber in dieser Sache, eines der tollsten Bücher, ich genieße das gerade, über 1000 Seiten, eine Auslegung des ersten Korintherbriefs aus der Schule von Gerhard Mayer. Der Professor Eckhard Schnabel hat diese Auslegung gerade geschrieben in dieser Reihe biblisch-historische Auslegungen der Heiligen Schrift. Sowas Exaktes über Studium von historischen Zusammenhängen habe ich überhaupt noch nie in meinem Leben in die Finger gekriegt. Das ist irrsinnig gut. Jetzt ganz frisch vor 2 Jahren erschienen. Naja, wer von den Christen macht sich die Mühe? Ich gestehe, es ist das Ding, die Auslegung des Korintherbriefs hat 1100 Seiten. So gründlich ist das da. Und ich genieße es im Augenblick, weil ich das auch noch gar nicht kannte. Das ist auch neu. Aber die neuen Forschungen zeigen das so präzise. Da haben die Leute heute all die Vorurteile, die da drin standen, da sagen, was hat der Paulus, der hat die Frauen niedergemacht. Das ist überhaupt nichts davon. Es ging darum, das ist das, was wir gerne heute auch tun würden. Wie signalisieren wir in der Öffentlichkeit, dass uns die Treue in der Ehe wichtig ist? Weißt du, wenn wir das, die ganzen Signale in der ganzen Gesellschaft, heißt ja, also wenn du Probleme hast, auseinandergehen. Seitensprünge können hygienisch gesund sein. Jede Illustrierte erklärt und jede Soap im Vorabendprogramm und alle Lebensberatungen im Fernsehen sagt, das kann natürlich auch gut sein, wenn man da nicht so prüde ist und mal ein Seitenspruch ist vielleicht auch entlastend und so. Und diese Spielerei, diese Sicht breitet sich aus. Wenn nicht Christen jetzt auch eine Botschaft haben, aber auch eine Körpersprache haben, auch in der Öffentlichkeit auch erkennbar sind, nein, wir stehen zur Treue. Wir stehen zur Treue in der Ehe. Frauen haben Respekt vor ihrem Mann. Mann hat Respekt vor seiner Frau. Und ich möchte, dass das erkennbar ist. Und dass das nicht beliebig ist. Und das soll auch im Gottesdienst sich widerspiegeln, dass wir das wertschätzen, dass Frauen und Männer und Ehepaare und so, dass sie geschützt sind. Denn sehen Sie, wenn jeder auf eigene Faust irgendwie heute durchkommen muss, sind ja alle überfordert. Wir brauchen ja alle, um unser Leben auch gerade in den Beziehungen, in den Familien bewältigen zu können, brauchen wir ja Stützen und Stärkung und Ermutigung in der Gemeinschaft. Noch vor 50 Jahren war das so, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse ja ein bisschen Druck ausübten, dass man zusammenblieb. Unverheiratet konntest du keine Wohnung kriegen. Heute wird jeder Vermieter, der danach fragt, vom Kadi gezerrt, wenn er wegen des fehlenden Trauscheins jemanden nicht aufnimmt. So, total umgekippt. So, das heißt, es gibt heute für gelingende Beziehungen überhaupt gar keine Stützen mehr, aus der Gesellschaft schon gar nicht. Und wenn es auch in der christlichen Gemeinde keine verbindlichen Stützen mehr gibt, eine erkennbare Leidenschaft, wir stehen für die Reinheit in sexuellen Dingen, für die Treue in der Ehe. Wir entscheiden uns, das Wort gilt und wir haben Riesenprobleme miteinander, aber wir werden sie innerhalb dieser Beziehung lösen, mit Hilfe der Gemeinde. Wir lassen uns helfen. Wenn das nicht ausdrücklich deutlich wird, dann werden wir weiter erleben, was wir im Augen erleben, dass es bröselt und kaputt geht, auch in christlichen Gemeinden. Und dass die Leute achselzuckend sagen, boah, wenn du nichts mehr empfindest, warum sollen wir zusammenbleiben? Sagen sie alle, tu dir das nicht an. Mit dem Ekel musst du nicht weitermachen. Es gibt nette Leute, die warten auf dich. So, das ist, was hinter Apostelgeschichte 11 steht. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich noch was. Die Sache mit Kapitel 14, das Weib-Schweibe in der Gemeinde, versuche ich dann morgen unterzubringen, weil diesen Widerspruch muss ich Ihnen ja noch auflösen und erklären. Wie das, aber vergessen Sie nicht, was Paulus hier sagt, Frauen predigen in Korinth. Deshalb alle, die da so laut sagen, dass Frauen das nicht dürften, haben so genau die Bibel auch nicht gelesen, scheint mir. So, jetzt machen wir hier einen Schnitt. Und jetzt ist Pause, eine Viertelstunde, und dann, jawohl, und dann da hinten ist was zu trinken und was zu knabbern, und dann gibt's Fragemöglichkeiten.